Es gibt einige Quellen, die schon in den Naturlauten sozusagen den Beginn der Gartenmusik verorten. Man spricht ja auch vom Gesang der Vögel. Ja? Und Gesangmusik, da bin ich schon sofort bei der Gartenmusik.
Achim Hofer ist Professor für Musikwissenschaften an der Uni Landau. Mit Gartenmusik hat er sich 2015 im Rahmen einer Ringvorlesung intensiv beschäftigt. Hofer hat recht. Der Garten macht erst einmal seine eigene Musik. Gerade jetzt im Frühling spielen Vögel und Insekten zirpend und summend zum Konzert auf. Der Wind begleitet sie mit sanftem Rascheln aus dem Blätterwald, von Bäumen und Hecken.
Dann hat man sozusagen einen weiteren Schritt für Geräusche gesorgt, indem man zum Beispiel Brunnen gestaltete und die Wasserstrahlen fielen auf kleine Glöckchen und erzeugten dadurch Töne.
Im 18. und 19. Jahrhundert hängen versteckt in den Bäumen des Gartens auch sogenannte Äolsharfen. Es ist der Wind, der auf ihren Saiten spielt und ihnen dabei geheimnisvoll seufzende Töne und Melodien entlockt. Gartenarchitekten bestückten Schlossgärten damals auch mit künstlichen Vögeln oder von Wasser angetriebenen Orgeln. Berühmt für ihren klingenden Garten ist die Villa d'Este bei Rom. Ihre perlend glitzernden Wasserfontänen hat Liszt 1883 vertont.
Das ist ihm toll gelungen. Möchten Sie mal reinhören?
Ja.
Auch andere Komponisten lassen sich von berühmten Gärten inspirieren. Modest Mussorgsky etwa träumt von den Tuilerien in Paris. Charles Ives vertont die nächtlichen Geräusche im Central Park von New York. Und Manuel de Falla entführt in die magischen Gärten Andalusiens.
Der Klang des Wassers. Lauschen Sie mal. Dafür ist Granada berühmt. Ein Geräusch, das einen ständig umgibt. Auch hier in de Fallas Garten. Der ist typisch arabisch. Mit seinen Zypressen, den Sträuchern, Wasserspielen und steinernen Bänken.
Federico führt Besucher durch de Fallas ehemaliges Wohnhaus und den hübschen Garten mit Blick über die Stadt. Das Carmen liegt nur einen Steinwurf entfernt von der Alhambra, diesem Juwel spanisch-arabischer Architektur und Gartenkunst. In den königlichen Gärten finden bis heute regelmäßig Freiluftkonzerte statt. Viel Klassik, seit kurzem aber auch spanisch-arabische Musik. Im Patio de los Aljibes, wo schon de Falla aufgetreten ist, spielen gerade die Mujeres Mediterráneas. Hinter den vier Musikerinnen leuchten im Schein der untergehenden Sonne die weißen Häuser des arabisch geprägten Viertels Al-Baisin. Hohe, schlanke Zypressen und die trutzigen Türme der Alhambra umrahmen die Bühne. Die Luft ist parfümiert von würzig schwerem Blütenduft. Ins orientalisch angehauchte Konzert mischt sich plätschernd der Ton des Wassers.
Die Aufführung von Musik ist immer auch ein Akt der Inszenierung. Und eine solche Inszenierung in einem Garten ist natürlich verbunden mit einem besonderen Ambiente.
Sagt Musikwissenschaftler Hofer.
Algo mágico flota en el aire.
Magisch sei so ein Gartenkonzert, findet Rosa Capillonc. Sie organisiert auf Mallorca im Kreuzgang der Kartause von Valldemossa jedes Jahr im August das Chopin-Festival.
Mucha gente prefiere estar en el jardín central porque están más frescos, más anchos.
Viele Besucher bevorzugten einen Platz im blühenden Garten, erzählt Capillonc. Da sei es kühler und die Atmosphäre lockerer.
Pueden fumarse un cigarrillo.
Heimlich lasse sich sogar ein Kippchen rauchen. In der Pause gibt es dann im Garten außerdem Vino Tinto und Tapas, also Rotwein und Häppchen.
Die Sinne beschränken sich nicht nur auf Auge und Ohr, die Nase und der Gaumen wollten auch teilhaben. Und das lässt sich also immer schon im 18. Jahrhundert bis hin zu heute zeigen. Da, wo ein Garten ist und Musik erklingt, da gibt es mindestens was zu trinken, wenn nicht auch eine Bratwurst.
Im 18. und 19. Jahrhundert boomen Musikaufführungen in den öffentlichen Gärten und Parks vieler europäischer Städte, auch in Deutschland. Was gespielt wird, hat mit dem Garten selbst aber erstmal nichts zu tun. Die Musik soll unterhaltsam und vor allem laut genug sein.
Sowas wie eine Verstärkeranlage gab es ja noch nicht.
Auch deshalb dominieren Militärkapellen mit Blechbläsern.
Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob der Königsmarsch von Richard Wagner noch der gleiche ist, wenn er dann für das Gartenkonzert bearbeitet wird, damit er lauter klingt und kräftiger klingt.
Das Publikum sitzt in der Regel auch nicht auf Stühlen.
Die Leute kommen und gehen, bleiben mal stehen, hören zu. Wenn sie denken, jetzt reicht's, dann gehen sie weiter.
Zum Beweis klickt Musikwissenschaftler Hofer auf seinem Rechner ein Gemälde des berühmten Londoner Vauxhall Garden an.
Da sehen wir jetzt so ein Musikpavillon mit einem Orchester und einer berühmten Sängerin. Und für diese Sängerin schrieb Johann Christian Bach, der sogenannte Londoner Bach, auch besondere Lieder. Zum Beispiel bei dieser Sängerin, wenn nur die Kapelle spielte, ja, dann gingen die Leute weiter, hörten vielleicht mal ein bisschen zu, aber sobald da ein Star in den Vordergrund trat und ein Lied sang, dann kam doch die Masse mehr zusammen, um zuzuhören.
Als die englischen Pleasure Gardens im 18. Jahrhundert auch auf den Kontinent überschwappen, erinnern sie fast ein bisschen an die heute populären Umsonst- und Draußen-Festivals. Mit Menschen, die auf dem grünen Rasen essen, trinken, plaudern und nebenbei Musik hören. Schwierig findet das die Gartenlaube 1886.
Es gewährt einen eigentümlichen Anblick, wenn man während der C-Moll-Sinfonie Beethovens ringsherum Gänseklein, Hühnerfrikassee, ja sogar Klappstullen mit duftendem Harzer Käse verzehren sieht.
Ja, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut? Das ist eine Frage, die ist nicht wissenschaftlich zu beantworten. Ich würde da eher tolerant sein, weil viele Menschen doch da Erlebnisse hatten in der Konfrontation mit einer Musik, die sie sonst nicht gehört haben, die das für mich auch rechtfertigt.